Heute bei «Apropos» Überleben.
Überleben heisst für mich kämpfen. Den Mut haben, zum Anstehen und einfach kämpfen und weitergehen und das Ziel vor Augen haben, dass man das überleben wird.
In unserer Sommerserie erzählen wir Geschichten von Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und was sie aus dem mitnehmen.
Mein Name ist Nicole Dill, ich bin 56. Ich bin Geschäftsführerin von Spontuch, das ist die Anlaufstelle für Gewaltopfer. Die ist entstanden, weil ich 2007 ein Gewaltopfer geworden bin, sogenannte Armbrustopfer, und das überlebt habe und somit durch die Tat aber auch lebenslänglich bekommen habe.
Heute, im ersten Teil dieser Serie, Nicole Dill wäre von ihrem Ex-Partner fast ermordet worden und sie hat knapp überlebt. Drei Narben ihrer Brust erinnert sie bis heute an die Tatnacht vor 18 Jahren.
Also vor der Tat bin ich ja so voll im Saft, voll im Leben, voll in der Blüte gestanden. Ich hatte einen super Job, ein Sozialleben. Einfach alles hat perfekt gestimmt. Während der Tat war ich wie eine Gazelle, die ausgeliefert war im Raubtier. Und nach der Tat, heute, bin ich gebrandmarkt für den Rest von meinem Leben.
Die Geschichte von Nicole Dill aufgeschrieben hat Bettina Weber vom Ressort Leben. Sie ist heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hoi Bettina.
Hoi Mirja.
Bettina, du hast vor kurzem Nicole Dill besucht. Was ist dir für eine Frau begegnet?
Es ist die gleiche Frau, die ich vom Fernsehen kennt habe, schon seit recht langer Zeit. Sie wirkt sehr gelassen, aber gleichzeitig sehr bestimmt. Und sie hat wahnsinnig blaue Augen, die einem anschauen.
Genau, sie war oft auch in den Medien. Sie hat dir ein Büro gezeigt von einer Organisation, die sie gegründet hat. Die heisst «Sprungtuch». Was ist das für ein Ort und was macht sie dort?
Das ist eine Anlaufstelle für Gewaltopfer. Das sind fast alles Frauen, verständlicherweise oder traurigerweise, die zu ihr kommen. Und die fühlen sich bei ihr sehr verstanden. Sie vertrauen ihr auch, obwohl sie in dem Sinne nicht eine Psychologin ist oder eine Forensikerin oder so.
Spontuch macht es eigentlich einzigartig, weil es von mir geführt wird, also von jemandem, der direkt betroffen ist, der weiss, was es heisst, wenn von Vergewaltigung geredet wird oder von einem Mordversuch oder eingesperrt sein, Angst haben, Angst ums Leben zu haben, was das bedeutet.
Wie Nicole Dill sagt, Opfer reden ganz eine eigene Sprache und darum fühlen sie sich bei ihr sehr gut aufgehoben.
Nur Opfer untereinander sprechen die gleiche Sprache. Darum versteht man sich auch so gut, wenn man unter Gleichgesinnten ist.
Die Geschichte vom Überleben von Nicole Dill und eben von ihrem Engagement heute für Opfer von Gewalt, die fängt 2007 an. Und mit ihrem damaligen Partner. Was weißt du über die Beziehung?
Ich glaube, Frau Dill wird nicht so gross über die Beziehung reden, weil das ist ja nachher der Mann, der so ein Unheil über ihr Leben gebracht hat. Ich weiss nur, dass die Beziehung hat nur 10 Monate gedauert und dann hat sie die schon beenden.
Sie hat sich von ihm trennen. Wie hat er auf das reagiert?
Sie hat sich zuerst einmal so ein bisschen Abstand erbeten quasi und das ist schon ganz schlecht angekommen. Er hat reagiert mit Telefonterror, mit SMS, mit Drohungen.
Wie hat sie auf das reagiert, auf die Drohungen, auf das konstante terrorisiert werden?
Sie war überhaupt keine ängstliche Frau gewesen, aber das hat ihr Sorgen gemacht. Das war ihr unheimlich gewesen. Irgendwie hat das eine Heftigkeit gehabt, wo ihre ungeheuer war. Und man hat ja hier noch nicht von Stalking geredet. Und trotzdem hat sie gespürt, dass hat das Mass überschritten, wo in irgendeiner Art und Weise normal wäre. Sie war so besorgt gewesen, dass sie den Hausarzt von ihrem Partner kontaktiert hat. Und der hat ihr dann einfach geraten, sie soll sich langsam von dem Mann trennen.
Okay, also auch das eher ein merkwürdiger Ratschlag, oder?
Ja, vor allem, wenn man weiss, was nachher alles noch passiert ist. Ja, umso mehr, ja, absolut.
Jetzt kommen wir zu dieser Nacht im September 2007. Die Nacht, die Nicole Dill seit 18 Jahren begleitet. Und an dieser Stelle kurze Warnung, das ist recht brutal. Was passiert in dieser Nacht vom 19. auf den 20. September im Leben von Nicole Dill?
Ja, das ist also wirklich happig. Also, sie trennt sich am Abend spät per Mail definitiv von ihrem Partner.
Ich wollte meine Beziehung beenden zu meinem Partner und habe nicht gewusst, was er für eine Vorgeschichte hatte. Und habe eigentlich, dadurch, dass ich die Beziehung beenden wollte, meine schlimmste Nacht ausgelöst.
Er kommt bei ihr vorbei, sie lässt ihn nicht in die Wohnung rein, weil eben sie spürt, das ist irgendwie, das ist alles gar nicht gut. Er schafft es dann trotzdem, in die Wohnung hineinzukommen, verschleppt sie, versucht sie mit Autoabgas zu versticken in einer Garage, vergewaltigt sie, schiesst ihr nachher dreimal mit der Armbrust in den Oberkörper, zweimal in die Lunge und ein Schuss streift das Herz. Dann fesselt er ihre Hände auf den Rücken, fesselt ihre Füße, tut sie in den Kofferraum und fährt stundenlang mit ihr durch die Nacht. Mhm. Also sie liegt dort hinten in Dunkelheit, blutet, hat Todesangst, es ist heiß, stickig, sie hat keine Luft und sie weiss nicht, was passiert. Also ein Albtraum sondergleichen.
Ein Albtraum, eine Tortur kann man sagen. Wie überlebt sie das?
Das ist verrückt. Sie hat es geschafft, ihn zu überreden, am frühen Morgen seinen Psychologen anzuläuten.
Dort hat er mich in seine Wohnung gebracht und hat dann irgendwann einmal Tabletten geschluckt. Und so ist er dann auch labil geworden. Und ich konnte dann das ausnutzen und konnte dann um Hilfe rufen. Das heisst, er hat dann seinen Psychologen angeläutet.
Der hat allerdings auch nicht gerade kapiert, was eigentlich los ist. Erst, als er dann vorbeigekommen ist und vor Ort die blutüberströmte Nicole Dill vorgefunden hat, hat er natürlich sofort Polizei und Sanität alarmiert.
Und was ist dann passiert?
Der Mann ist sofort verhaftet worden, der war noch dort und sie ist per Helikopter gerade ins Spital geflogen worden.
Sie ist also im Spital mit den Verletzungen, die du vorher beschrieben hast, in der Brust, in der Lunge. Wie lange bleibt sie dort?
Sie ist, glaube ich, nicht einmal so wahnsinnig lange im Spital gewesen, aber sie war sehr lange in der Reha gewesen. Sie war 2 Monate in der Reha gewesen, weil sie hat wieder müssen lernen laufen und schnaufen.
Und was ist mit dem Täter passiert, nachdem er verhaftet worden ist?
Der hat sich 2 Tage später in der Untersuchungshaft das Leben genommen.
Nicole Dill bleibt zurück, einerseits mit den körperlichen Wunden, die du beschrieben hast. Das andere sind ja so die seelischen Überbleibsel. Wie ist es ihr gegangen in dieser Zeit nach dem Mordanschlag auf sie?
Das war eine ganz strenge Zeit, weil es ist alles langsam gegangen. Sie hat mühselig wieder die einfachsten Sachen lernen, wie zum Beispiel laufen oder schnaufen. Sie hatte so eine Trainingsstrecke gehabt, wo sie nach der Reha wieder daheim war. Das hat sie früher viel gemacht. Das war eine Strecke von 30 Minuten. Für die hat sie nachher 2 Stunden gebraucht.
Einerseits ist der Körper da, der natürlich sagt, hey, es geht nicht, so wie du eigentlich gerne möchtest. Weil mein Kopf hat eigentlich vorwärts gehen. Ich wollte gesund werden. Ich wollte wieder funktionieren, wie ich früher noch funktioniert haben.
Es war alles unglaublich anstrengend. Das ist auch darum so langsam gegangen, weil sie gar nicht jeden Tag die Wohnung verlassen konnte. Sie hatte so Angstzustände ja auch gehabt und Panik und dass die Erinnerungen sind immer wieder gekommen. Dann konnte sie einfach nur noch in der Wohnung bleiben, was natürlich für ihre körperliche Genesung überhaupt nicht förderlich war.
Wie hat sie zurückgefunden in den Alltag? Was hat ihr geholfen?
Ich glaube, sie ist unter anderem, das kann man sich fast nicht vorstellen, aber sie hat natürlich therapeutische Begleitung gehabt, sie hat sehr viel Hilfe gehabt. Sie hat am Anfang gemeint, das gehe ich dann schon irgendwie, aber sie hat dann schnell müssen merken, das ist absolut unmöglich, sie braucht Hilfe. Und sie ist, wie sie selber auch sagt, und das kann man sich nämlich gar nicht anders auch erklären, sie ist mit einer unglaublichen Resilienz ausgestattet. Das hat sie aber schon immer gehabt. Also sie hat irgendeine Kraft und eine Widerstandsfähigkeit, die ihr, glaube ich, wirklich quasi wie noch mal ein zweites Mal das Leben gerettet hat, dass sie das durchgestanden hat auch noch.
Ich glaube, ich bin mit einer gewissen Resilienz auch geboren worden, wo ich unglaublich dankbar bin dafür. Im Normalfall ist es so, dass die Gewaltopfer nicht den Mut und die Kraft haben, rauszugehen, in die Öffentlichkeit zu gehen, dafür zu kämpfen. Und ich glaube, ich bin dort schon eher eine der wenigen, die das macht.
Die Resilienz, die zeigt sich ja dann 3 Jahre nach der Tat. Dort hat Nicole Dill nämlich in ihrem persönlichen Umfeld auch neues Vertrauen können finden, oder Bettina?
Ja, genau. Sie hat 3 Jahre später den geheiratet und sie hat dann auch einen Sohn bekommen. Und das klingt einem ja verrückt, oder? Wieder eine Beziehung zu haben, wieder sich auf jemanden einlassen, wieder Vertrauen fassen. Und auch das war wieder eine wahnsinnige Arbeit gewesen. Also sie hat jeden Tag mit ihrer Therapeutin über das geredet, damit sie die Nähe wieder zulassen kann. Weil sie hat zum Beispiel gesagt, sie hat ganz lange die einzigen Menschen oder Männer, die sie anlangen durften, sind ihre Brüder gewesen. Weil das ist ja völlig nachvollziehbar, oder?
Bei deiner nach dieser Tat, du hast es gesagt, du hast Nicole Dill ursprünglich aus den Medien gekannt. Es haben ja viele Medien damals über ihre Geschichte berichtet. Sie ist unter anderem in der Rundschau von SRF auftreten und hat dort ihre Geschichte erzählt.
Leben nach dem Horror. Nicole Dill entging vor 18 Jahren nur knapp einem Femizid. Heute kämpft sie für mehr Prävention, doch die Zahl der Frauenmorder nimmt dramatisch zu.
Dass es so ein grosses Medio-Echo gegeben hat, das hat nicht nur mit ihrer Geschichte zu tun, sondern auch mit einer anderen Frage. Nämlich einer, wo es um das Persönlichkeitsrecht geht von Straftätern und den Schutz von potenziellen Opfern. Weil der Täter, der Ex-Partner von Nicole Dill, der ist, wie sie auch nachher erfahren hat, kein unbeschriebenes Blatt gewesen.
Genau, also sie hat erfahren im Nachhinein, dass sie mit einem Mörder und mit einem Vergewaltiger liiert war. Und zwar ist der 1995 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden, aber schon 2001, also nach 6 Jahren, bedingt entlassen. Er hat auch ein Jahr bevor er Nicole Dill angegriffen hat, mit seiner damaligen Partnerin Schwierigkeiten gehabt, beziehungsweise er hat Schwierigkeiten gemacht. Es hat hier auch ein Gutachten gegeben und in dem ist festgehalten worden, der Mann ist gefährlich, und zwar insbesondere für Menschen, die mit ihm in einer intimen Beziehung stehen.
Sie hat aber während dieser Beziehung nichts von dem gewusst?
Nein.
Die Polizei hat in meinem Case einfach viel zu viele Fehler gemacht. Sie haben es unterlassen, mich zu informieren.
Wann hat sie denn das erfahren von dieser Vergangenheit?
Das ist wirklich nochmal das toppt, wie wenn es nicht schon genug wäre, kommt das auch noch dazu. Also sie ist noch im Spital von der Polizei vorgeladen worden für eine Befragung und hat dort das erfahren. Und das war ein absoluter Schock gewesen. Und das war auch neben diesen körperlichen und seelischen Verletzungen etwas vom Schlimmsten gewesen, wie sie das Gefühl hatte, man hat mich quasi verkauft. Also da hat es Leute gegeben, die haben das gewusst. Übrigens auch der Hausarzt, der sie telefoniert hat damit, der hat das gewusst. Der hat ihr das nicht gesagt. Der hat dann immerhin die Luzerner Polizei verständigt, hat sich ein Beamter bei der Frau Dill gemeldet. Aber auch der hat kein Wort von dem gesagt. Und das Gefühl zu haben, es haben Leute gewusst, dass da etwas kommt und so lebensbedrohlich ist und man lässt mich quasi einfach ins Messer laufen, das hat sie umgehauen und an dem knackt sie bis heute.
Also sie haben das Datenschutzgesetz eigentlich vor das Menschenleben gesetzt. Und das ist grausam eigentlich, das zu erfahren.
Warum hat sie denn das nicht erfahren? Also was ist da quasi der Hintergrund?
Es ist einfach so gewesen, dass man hier, heute ist es anders, aber man hat hier ganz klar sich, ich sage es jetzt ein bisschen böse, aber man hat sich versteckt hinter dem Datenschutz. Man hat einfach gesagt, ja, das Recht vom Täter, dass der quasi nicht, wie soll ich sagen, dass die Daten geheim behalten, dass man das nicht einfach erzählt, das würde verstoßen gegen Regeln. Darum sagt man nichts. Und man hat sich halt ein bisschen hinter dem versteckt und das höher gewichtet als das Recht von Nicole Dill auf Unversehrtheit. Es war natürlich so, die Behörden haben nichts sagen. Auch der Arzt hat natürlich, wenn er als Arztgeheimnis gebunden war, nichts sagen. Und trotzdem würde man denken, es gibt ja so etwas wie zivil Ungehorsam. Also man könnte ja auch über so eine Regel hinwegsehen, weil man einfach sagt, das ist in keinem Verhältnis. Also dass man jetzt da das Recht von einem Mörder und Vergewaltiger höher einschätzt oder höher gewichtet als das von einer Frau, die sich ja noch meldet und sagt, irgendetwas stimmt da nicht.
Mhm. Nicole Dill hat das nachher auch ändern, auch die Spielregeln, nämlich zugunsten von potenziellen Opfern, dass die früher und besser auch gewarnt werden können. Was hat sie unternommen?
Zum einen ist sie öffentlich auftreten. Viele Opfer ziehen sich ja zurück, was völlig verständlich ist. Also die wollen irgendwie zu Gang kommen mit dem Erlebten und müssen wieder irgendwie sich arrangieren mit allem. Sie hat aber gefunden, ich mache das nicht, ich verstecke mich nicht, ich stehe her und ich will den Opfern ins Gesicht geben. Und das ist das eine. Und das andere war, sie hat prozessiert. Sie hat den Kanton Luzern eingeklagt, genau darum, weil man sie nicht gewarnt hat. Sie ist zwar runtergefallen, sie ist durch alle Instanzen runtergefallen, sie ist bis vor Bundesgericht, auch dort ist sie runtergefallen.
Mhm. Also man hat ihr nicht recht gegeben?
Ja, die Schweizer Justiz hat sich quasi auf den Standpunkt gestellt, ja, man hat, also wieder ein bisschen überspitzt formuliert, man hat leider nichts machen können, weil sonst hätte man ja noch gegen den Datenschutz verstoßen.
Mhm. Nicole Dill hat das aber nicht wollen akzeptieren.
Nein, weil das ist eben das, was sie wirklich so schwer erträglich findet. Also, dass sie auch sagt, durch das habe ich das Vertrauen in einen Rechtsstaat verloren, ich habe auch das Vertrauen in ein Land verloren, wo ich als sicher angeschaut habe, wo ich davon ausgegangen bin, das schützt mich. Und darum hat sie gefunden, das geht mir nicht ab. Das kann einfach nicht sein.
Was war der nächste Schritt gewesen?
Sie hat das weitergezogen bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und zwar vor 6,5 Jahren. Und jetzt hat sie Recht bekommen, im April.
also im April 2025. Du beschreibst es so schön in deinem Text. Wie erfahrt sie von diesem Urteil?
Sie hat gewusst, an welchem Tag das Urteil kommt, an dem April. Und sie hat sich das quasi ausbedungen, dass sie allein ist. Sie ist allein vor ihrem Laptop gesessen, vor dieser Webseite, und hat gewartet, bis das Urteil aufgeschaltet wird. Und als sie gesehen hat, dass sie recht hat, hat sie geschrien vor Freude.
Das hat eine Tsunamiwelle ausgelöst. Sie ist so ein bisschen weinend und ein Lachen zu Auge. Einerseits hat eine riesige Freude, dass jetzt mir der Gerichtshof Recht gehört im Recht, nach all diesen Jahren. Und andererseits eigentlich auch bitter, dass die Schweiz das nicht erkannt hat, dass ich nach Straßburg gehen musste, dass ich endlich Recht bekommen habe im Recht.
18 Jahre nach dieser Tat und nach einem Prozess, der 6 Jahre und 5 Monate gedauert hat, kommt sie also recht über. Was bedeutet das Urteil für Nicole Dill?
Ich glaube, es ist eine immense Genugtuung. Das kann natürlich nichts wegmachen von dem, was sie erlitten hat, und das macht es auch nicht besser. Aber immerhin, es ist wahrscheinlich für die Seele gut, dass man merkt, man kommt irgendwann Recht über, und da versteht einem auch jemand und sieht, das ist Unrecht gewesen. Übrigens hat das Bundesamt für Justiz, es hat ja 3-monatige Frist gegeben, wo man das Urteil hätte anfechten können. Und das Bundesamt für Justiz hat das geprüft, ist jetzt aber zum Schluss gekommen, dass man das nicht macht, sondern so stehen lässt und Nicole Dill auch eine Entschädigung zahlt. Also die Entschädigung, die sie müssen zahlen, nämlich 52'000 Franken.
Und verändert das auch die Praxis in der Schweiz?
Genau, das ist der Prozess, der jetzt losgeht. Genau.
Es wird thematisiert, auch im Bundeshaus. Was ich eigentlich auch fordere, ist, aufgrund von dem Urteil, das ich Recht bekommen habe, im Recht endlich, nach so vielen Jahren, dass wirklich das Bundeshaus jetzt auch etwas macht. Und ich glaube, auch die Bevölkerung der Schweiz erwartet das.
Du hast ja Nicole Dill vor kurzem besucht. Wie geht sie heute, eben 18 Jahre später, mit dieser Erinnerung an die Tatnacht um?
Sie formuliert es so: Es geht nicht besser, aber ich habe gelernt, besser damit umzugehen. Also sie hat Strategien, sie weiss in gewissen Momenten, was sie machen muss, damit sie das nicht so überfällt. Aber es bleiben gewisse Sachen, sind natürlich für immer da. Es ist zum Beispiel Angst vor dem Dunkeln. Sie hat nicht gerne den Winter. Das erinnert sie an die Enge und die Dunkelheit vom Kofferraum und an die Todesangst, die sie dort hatte.
Der Moment im Kofferraum innen eingeschlossen sein, das ist etwas, das mich heute immer noch begleitet. Oder wenn es am Abend dunkel wird, die Dunkelheit, das ist etwas von meinem grössten Feind, wirklich.
Sie kann ganz schlecht öffentlichen Verkehr brauchen. Das ist zu viel, das könnte gefährlich sein. Und in Lift rein kann sie immer noch, auch nach so viel, für uns dunkt es eine lange Zeit, oder? 18 Jahre, aber für sie ist es eben nicht lang, wo sie einfach manchmal rausstürmen muss, weil es ihr einfach zu viel ist in so einem engen Lift rein.
Also es bleibt, wenn ich dir so zulasse, in ihrem Alltag ganz viel von diesem Erlebnis.
Absolut, sie sagt auch, die Angst ist immer da.
Was hat ihr geholfen und was hilft ihr heute, die Angst zu bewältigen?
Sie hat ihre Familie, das ist sicher das eine, so ein Alltag, wo eine gewisse Normalität gibt, wo einem irgendwie vielleicht manchmal für ein paar Minuten oder Stunden vergessen lässt, wie man sich mit Alltagskram muss beschäftigen muss. Und sie ist bis heute in einer Psycho- und in einer Atemtherapie, und das wird sie das Leben lang brauchen.
Was hat dich an der Geschichte von Nicole Dill beeindruckt? Warum hast du die aufschreiben und erzählen?
Mich hat die von Anfang an sehr interessiert. Und zwar, weil sie wie auf ganz schreckliche Art und Weise, aber unter einem Brennglas aufzeigt, wie man mit Frauen umgeht. Also es ist einerseits ein Mann, der nicht akzeptiert, dass er verlassen wird. Heute haben wir einen Begriff für das. Also wenn Männer so gewalttätig werden, das nennt man jetzt heute Femizid. Dann Behörden, die eine Frau nicht ernst nehmen. Ich weiss nicht, ob das jetzt wirklich so viel besser ist, wenn man jetzt das überall überprüfen würde. Jetzt hat ja das Parlament immerhin den Stalking-Artikel beschlossen, also da geht etwas. Aber wenn man jetzt denkt, das ist jetzt 18 Jahre gegangen, seit sie das erste Mal wegen dem sich quasi gemeldet hat, dann auch, dass sich Behörden hinter dem Datenschutz verstecken, eben quasi das Recht von einem Mann höher gewichtet als von einer Frau, auch wenn er ein eindeutig verurteilter, schwerer Gewaltstraftäter ist. Und es kommt mir halt manchmal schon ein bisschen vor, wenn Frauen als eine Art Kollateralschaden in Kauf genommen werden von dem, was man offene Gesellschaft nennt. Und darum finde ich es gut, dass sie immer wieder hersteht und die Leute immer wieder daran erinnert, auch weil wir alle, glaube ich, ein bisschen dazu neigen, dass wir eher ein bisschen eine Faszination haben für Täter. Also wenn wir die True-Crime-Formate anschauen, das geht immer nur um Täter. Und Opfer vergisst man ein bisschen. Aber die sind da, die bleiben zurück, die sind versehrt. Und eigentlich sind sie recht allein. Und darum finde ich es wichtig, dass man diese Geschichten nicht vergisst.
Danke vielmals, Bettina, dass du die Geschichte auch nochmal im Podcast erzählt hast.
Danke dir, Mirja.
Man kann das Porträt von Nicole Dill mit einem Video auch von ihr auch bei uns nachlesen und nachschauen auf der Webseite und in der App vom Tagi, von der Berner Zeitung und von der Basler Zeitung. Und das war der erste von vier Teilen von dieser Serie zum Thema Überleben, über Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag haben müssen bewältigen und was sie daraus mitnehmen. Die weiteren Folgen, die könnt ihr alle jetzt schon lesen bei uns in der News-App und auf der Webseite. Ihr könnt die auch jeweils hören. Bei «Apropos», jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Für die heutige Folge habe ich geredet mit Bettina Weber und die Folge produziert hat Sibyl Hartmann. Die nächste reguläre Folge von «Apropos» die hört ihr am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.